Große Freude also an der Katholischen Hochschule St. Georgen. Dort hat auch studiert und später gelehrt der Sozialethiker Friedhelm Hengsbach. Einen guten Morgen wünsche ich.
Guten Morgen, Frau Wild, ich grüße Sie.
Sie und der Papst sind beide Jahrgang 37, Sie sind beide Jesuiten, Sie haben beide eben St. Georgen besucht, mal länger, mal etwas weniger lang. Können Sie sich vielleicht besser als andere in Franziskus hineinversetzen, auch wenn Sie sich nie begegnet sind?
Ja, hineinversetzen kann ich mich eigentlich durch den ersten Auftritt, den dieser Papst, der neue Papst, gewählt hat. Er hat ja erstmal in sehr einfacher Kleidung auch deutlich gemacht, er ist kein Ratzinger II. Also Spitzenröckchen und rote Schuhe, die kann sich der Modedesigner jetzt erstmal abschminken. Das Zweite, dass er als Bischof von Rom sich bezeichnet hat. Der Bischof von Buenos Aires wurde gewählt von den Kardinälen als Bischof von Rom. Das bedeutet er auch, dass er praktisch mit den anderen Bischöfen, mit dem Kollegium der Bischöfe auf Augenhöhe spricht und verhandelt. Und das dritte Bemerkenswerte ist der Name Franziskus. Es gibt ja eine Anekdote. Franz von Assisi oder Ignatius von Loyola bekommen einen 1.000-Euro-Schein geschenkt. Franziskus verbrennt ihn. Ignatius von Loyola investiert ihn in eine Schule. Diese beiden Komponenten, auf der einen Seite das entschlossene Handeln, um etwas strukturell zu verändern, und auf der anderen Seite ein sehr distanzierter und skeptischer Umgang mit Geld und mit Macht. Wenn das den neuen Papst auszeichnet, durch diesen Namen Franz von Assisi, dann denke ich, wird der Vatikan im Laufe dieser Legislaturperiode ein anderes Gesicht bekommen.
Auf der anderen Seite ist Franziskus bisher nicht bekannt für moderne Positionen, eher für sehr konservative. Wenn es sich nicht um den Papst handeln würde, da könnte man vielleicht von einem Wolf im Schafspelz sprechen.
Das Entscheidende ist der Lebensstil. Diese einfache Art, auch der Kleidung, dann, dass er in Buenos Aires die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt hat, dass er in einer Mietwohnung gewohnt hat und nicht in einem bischöflichen Palast. Das zeigt, dass er davon überzeugt ist, dass strukturelle Reformen nicht durch große Theorien, beispielsweise die Theologie der Befreiung oder durch Strukturveränderungen in erster Linie in Gang kommen, sondern durch eine Änderung des persönlichen Lebensstils. Das kann glücken, das kann aber auch schief gehen. Und seine Theorie, also seine Sexualmoral, die scheint ja so verklebt zu sein, wie das bisher immer der Fall war in der katholischen Kirche. Die Frau Kirchner, die Präsidentin, sagt ja, man hörte das dicke, tiefe Mittelalter aus solchen Erklärungen heraus. Aber ich denke, dass er mit seinem Lebensstil, mit auch seinen pastoralen Akzenten, nämlich eine Option für die Armen auch zu leben, dass er damit Erfolg haben kann.
Viel ist schon geschrieben worden über die Rolle von Franziskus während der argentinischen Militärjunta. Wie nehmen Jesuiten das auf in Deutschland oder auch in Südamerika?
Ich denke, das ist ein Schatten. Die argentinischen Jesuiten sind ja während der Junta ungeheuer gespalten gewesen, weil die Mehrheit der Jesuiten doch sehr stark verfilzt war mit den konservativen und nationalistischen Kräften. Zwei Jesuiten hatten in Favelas gewohnt. Sie waren ausgezogen aus den Jesuitenburgen, könnte man sagen. Und da scheint der Bischof ihn, die beiden damals gewarnt zu haben, dass Gefahr droht, unmittelbar vor dem Putsch. Aber die sind da geblieben, wurden verhaftet und 5 Jahre lang auch verschwunden, im Gefängnis dann auch ziemlich massiv unter Druck gesetzt und gefoltert. Allerdings wurden sie in ein Flugzeug gesetzt nach 5 Jahren und nach Europa geflogen. Jetzt kann man natürlich sagen, hat der Bischof kooperiert, um Leben zu schützen, um Mitbrüder vor wirklich aus Lebensgefahr zu befreien? Oder hätte er besser konfrontativ mit der Junta umgehen sollen? Vielleicht ist das genau das Dilemma, was wir ja auch hier bei Gysi oder bei Globke unter Adenauer oder bei Pius XII. Schon kennen. Was macht man in einer solchen Situation, einer solchen gewalttätigen Diktatur?
Nee, hätten die Jesuiten daran gedacht, dass ein Jesuit Papst werden könnte? Diesen Satz haben wir eben gehört. War das auch Ihre Überzeugung?
Eigentlich gar nicht, weil ich bin nicht der Meinung, obwohl ich habe auch sehr viele SMS und Nachrichten bekommen, Gratulation, wie feiert ihr? Die Jesuiten haben gar keinen Grund zu feiern, weil Ordensleute sollen eigentlich ein kritisches und ein eher revolutionäres Element in der Kirche sein und sollen sich nicht einbinden lassen in eine verkrustete oder auch in eine starre Hierarchie einer Männerkirche oder einer Kirche, die praktisch also herkömmlichen Traditionen und Riten folgt. Das gilt für die Franziskaner, das gilt für die Benediktiner, für die Dominikaner, für die Jesuiten und für die vielen Frauenorden. Sie gehören nicht in das hierarchische System hinein. Und insofern ist das ein eigenartiger Bruch, dass die hierarchische Kirche angewiesen zu sein scheint auf diese belebende Kraft der Orden. Das kann schön sein für die Orden, aber irgendwo ist es ein Bruch mit ihrem eigentlichen Charakter.
Der Jesuit und Sozialethiker Friedhelm Hengsbach über seinen Ordensbruder, den neuen Papst. Ich danke Ihnen sehr.
Bitteschön.
6:57 Uhr, Deutschlandradio Kultur ist hier.